Ursprünglich hieß das Bild Mädchen mit Ballon. Das Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy.
Als subversiver Street-Art-Künstler
bekannte sich später zu der aufsehenerregenden Aktion. Das Werk in seiner neuen Form.
Das geschredderte Ballonmädchen von Banksy.
Seit sich das Werk während einer Auktion zur Hälfte selbst zerstörte, heißt es nun, die Liebe ist im Eimer.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Oh Gott, wir haben den Jingle geschreddert. Entschuldigung und hallo und willkommen zu einer neuen, total kaputten Ausgabe von Lakonisch Elegant. Christine Watti ist mein Name und heute haben wir einen Special Guest, den sogenannten Themenchef der heutigen Ausgabe, Sandro Schröder. Hallöchen.
Hallo.
Ja, kaputte Kunst ist irgendwie unser Thema heute. Der Street Artist Banksy, habt ihr schon gehört und wahrscheinlich auch nicht nur bei uns, sondern überall gehört. Geheimnisvoller Typ, dessen Identität keiner so richtig kennt. Der hat vor einigen Wochen im Auktionshaus Sotheby's den Kunstbetrieb in absolute Ekstase versetzt, weil als sein Bild Girl with Balloon für mehr als 1 Million, ach so, welche Währung eigentlich?
Pfund
natürlich, Entschuldigung. Pfund versteigert wurde, hat sich im Rahmen dieses Bildes so ein Schredder in Gang gesetzt und dieses Bild dann zur Hälfte kaputt geschreddert. Das wollte ich jetzt gleich nochmal kurz hier vorführen, weil wir lieben inzwischen hier bei Lakonisch Elegant diesen coolen Schredder-Sound, mit dem wir auch natürlich diese Sendung immer wieder kaputt machen könnten, wenn wir wollten. Jedenfalls, dieses Bild also kaputt zur Hälfte, hängt es jetzt aus dem Rahmen in Fetzen heraus, wurde trotzdem natürlich von der, inzwischen weiß man, Käuferin gerne genommen und wird jetzt erstaunlicherweise in Baden-Baden ausgestellt, im Museum Frieda Burda, wo es hintransportiert wurde von London aus, was übrigens bei halb kaputten Kunstwerken nicht einfacher ist als sonst. Man benötigt
die Herstellung einer entsprechenden Klimakiste. Und dann ist eine Kiste gebaut worden, die natürlich auch so beschaffen ist, dass die Fäden, die unten entsprechend raushängen, gestützt werden, sodass die Kiste liegend transportiert werden kann. Und wir haben natürlich den gleichen Anspruch auch an das Werk von Banksy, mit Kunst sehr professionell umzugehen, dass es ohne Beschädigung nicht nur hier ankommt, sondern in den nächsten 20 Jahren auch noch aushält.
Weil das wäre natürlich nichts, wenn da einzelne Streifen inzwischen abgerissen wären. Das wäre wahrscheinlich pro Streifen irgendwie so ein Wertverlust von, sagen wir mal, 500.000, nee Quatsch, wahrscheinlich nur 50.000 Pfund, Dollar oder Euro. Das war übrigens der Museumsdirektor Henning Schaper aus Baden-Baden, den hört ihr später noch, denn ich war vor Ort, wie man so reporterlich sagt, um mir das ganze Ding anzugucken in Baden-Baden und mal zu versuchen zu verstehen, warum es überhaupt so einen crazy Hype oder eine Aufregung um Banksy gibt. Das hat vor allem aber eben auch Sandro interessiert, der dieses Thema in diesen Podcast reingeschleppt hat. Warum denn eigentlich?
Weil das einzige Thema ist, wo ich so als ganz schlimmer Kulturbanause irgendwie mitreden kann. Und ich glaube, das liegt daran, dass Banksy irgendwie auf anderen Wegen stattfindet, als das so von dieser Museumskunst sonst passiert. Also ich kriege Banksy irgendwie bei Twitter, bei Instagram, auf so Plattformen wie 9gag, wo es um Memes und irgendwelche lustigen Sprüchebilder geht, da kriege ich Banksy mit. Und deswegen war es zum ersten Mal so ein Thema, wo ich so tun konnte, zumindest als ob ich was von Kultur verstehen würde.
Ey, du verstehst total sehr viel von Kultur. Immerhin bist du auch Teil von dem Kulturpodcast. Aber ja, klar, genau, der funktioniert total popkulturmäßig und digital total gut. Der ist ein Street-Artist. Logischerweise ist der in einem ganz anderen Kontext als jetzt, als der Kontext, in den er jetzt geraten ist mit dem ganzen Museumsgedöns. Das werden wir auch noch in diesem Podcast besprechen. Aber was ja auch faszinierend ist, ist, dass man einfach nicht weiß, wer der ist, ne?
Nicht so richtig. Also ich finde das auch so lustig, dass sich da so viele Mythen ranken. Und ich glaube, irgendwie gefällt ihm das auch. Also ich glaube, er unterstützt das auch so, wo er kann, indem er halt dann auch so, glaube ich, Sachen für sich claimt, die vielleicht gar nicht von ihm sind. Also so dieses Banksy ist irgendwie überall und nirgends und dann taucht da ein Bild auf und dann sagt er natürlich, das ist von ihm und manchmal kann ich mir zum Beispiel vorstellen, sind das vielleicht einfach sehr gute Imitationen, wo man dann aber eben so tun kann an der Stelle von Banksy, dass man den gesamten Erdball besprüht und unter Kontrolle hat.
Wir wollten gerne auch präsentieren in diesem Podcast die schicksten Verschwörungstheorien über die Identität von Banksy, weil das natürlich auch das Feuilleton immer mal wieder erheitert. Dann kann man sich mal kurz darüber unterhalten, wer ist er denn eigentlich oder jemand hat vielleicht was rausgefunden. Das bekannteste ist, glaube ich, Massive Attack, der Massive Attack Robert Del Naja, ne?
Es gab irgendwie diese These, dass überall da, wo Massive Attack auf Tour war, da sind im selben Zeitraum dann Banksy-Graffitis erschienen auf einmal. Und deswegen war diese These, naja, das muss ja irgendwie miteinander zusammenhängen. Und das Lustige ist auch, dass eben dieser Robert Del Naja auch aus Bristol kommt. Und Bristol ist wohl der Ort, wo Banksy auf jeden Fall mal war, wo er wahrscheinlich auch herkommt. Und deswegen war dann halt die nächste Vermutung, nachdem irgendwie dieses Massive Attack-Ding durchdiskutiert war und man es weder beweisen noch widerlegen konnte, war es dann halt, dass es irgendjemand anders aus Bristol, aus dieser Szene ist. Und da auch ganz viele, glaube ich, eben auch von diesem Mythos profitieren und vielleicht auch deswegen nicht sagen, nein, das bin ich auf keinen Fall, sondern so sagen, ja, könnte ich sein und ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der mal Banksy gesehen hat mit einem Papiertüten-Ding überm Kopf.
Ja, das ist ja auch finde ich echt interessant, wie er schafft, seine Identität weiterhin geheim zu halten oder wie dann wiederum das System um ihn rum so sehr beschützt, weil eigentlich wollen es alle wissen, aber irgendwie auch nicht. Also wer sollte derjenige sein, der dieses verrückte Geheimnis irgendwie lüftet und vor allem, aber sagst du auch, und du redest auch in der männlichen Form gerade, ne? Es gab ja auch immer mal Theorien, es ist vielleicht eine Frau,
ja.
Eine Frau, die ein ganzes Imperium aus Graffiti-Artists irgendwie befehligt, die diese Kunst überall auf der Welt hinterlassen.
Ich mag die Idee auch total, dass Banksy vielleicht gar nicht eine Person ist, sondern dass Banksy so ein Kollektiv ist und da gab es ja dann diese These, dass das dann eben eine Frau ist, die dieses Kollektiv leitet und da sind dann halt 7, 10, 12 Leute, die sich das aufteilen und das finde ich mindestens genauso interessant wie Massive Attack ist Banksy, weil ich das mag, dass das eben mehr als nur so diese eine Person ist und dass es vielleicht auch nicht nur dieses eine Genie ist, sondern dass das ein Kollektiv ist, was die ganze Welt foppt.
Dann vielleicht möglicherweise auch in diesem Baden-Baden unterwegs war, in dem ich unterwegs war, um wirklich rauszufinden, was hat es denn ja auf sich mit der Aufregung um die Tatsache, dass jetzt auch ein Werk eines Street-Artist-Menschen auf einmal im Museum zu sehen ist. So, ich bin dann also mit verschiedenen Reiseverkehrsmitteln, darunter zwei Züge, unterwegs gewesen in das schöne Baden-Baden. Wie man gerade leider nicht richtig hören konnte, ist, da erhält man nach der Ankunft dort direkt die Information, wie man schnell wieder weg kann, zum Beispiel nach Hamburg, was ja in entgegengesetzter Richtung liegt, aber egal. Baden-Baden ist also the place to be. Ich also auf ins Museum Frieda Burda zum Termin mit dem Herrn Museumsdirektor Henning Schaper, der mir erstmal gesagt hat, was er so aufregend fand an dieser ganzen Banksy-Aktion.
Es war wirklich ein Coup von Banksy, das muss man sagen. Man kann über ihn trefflich streiten, man kann ihn mögen, man kann ihn gutieren, man kann ihn ablehnen. Aber eines kann man kann ihn nicht ignorieren. Es war also ein wirklicher Publicity-Stunt, den er gemacht hat, A für seine Person, aber auch B für das Thema Kunst und für die Kunstgeschichte. Auf einmal sprach die ganze Welt über ein Phänomen in der Kunstwelt. Die gleiche Zielgruppe, die normalerweise nur über Wirtschaftsthemen, über politische Themen, über Sportthemen diskutierte, sprach auf einmal über ein Kunstthema. Dieses haben wir aufgegriffen, weil unsere Aufgabe als Museum ist es, einen Dialog fortzusetzen und einen Dialog in Gang zu bringen zwischen Kunst und den Menschen.
Ja, aber Sandro, das passt auch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, dass du fandest, das Thema ist eins, was dich deswegen interessiert, weil du normalerweise nicht mit der Kunst beschäftigt bist. Und Henning Schaper hat auch erzählt, dass er überhaupt darüber nachdachte, weil Leute ihm beim Bäcker angesprochen haben, auf diese Aktion von Banksy bei Sotheby's dieses Bild zu zerstören. Und er meinte, normalerweise reden ihn Leute trotz seines Berufes nicht auf Kunstsachen an, aber das war was anderes.
Irgendwie hat es halt so eine eigene Dynamik bekommen. Also dieses Video ging ja auch wirklich durch alle Netzwerke und man konnte es irgendwie überall sehen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen diese Filterblase Kunstwelt ein bisschen gesprengt. Also es ist einerseits ironisch, weil irgendwie Banksy sich ja immer so maximal davon distanziert. Und dann auf der anderen Seite ist er derjenige, der ihr irgendwie den größten Gefallen tut, weil dann eben auf so einer furchtbar schnöseligen Veranstaltung in so einem Auktionshaus dann auf einmal so ein Moment entsteht, der irgendwie dann viral geht und irgendwie retweetbar ist.
Und ich wollte so gerne wissen, also weil du auf diesen Moment ansprichst in dem Auktionshaus, wer denn jetzt eigentlich diese ominöse Käuferin ist. Also es ist ja interessant, dass der also in dieser Aktion im Moment oder Situation im Moment ist sowohl der Künstler nicht bekannt und auch die Käuferin leider nicht. Bevor ich mit dem Henning Schaper dann endlich zu Banksy spaziert bin im Museum, habe ich noch versucht, so ein bisschen gossipmäßig rauszufinden, ob wir nicht doch irgendwie für lakonisch elegant bitte einen Hinweis kriegen.
Sie dürfen ja nichts sagen über die Käuferin, aber passt Street Art zu der Käuferin oder ist das eine ungewöhnliche? Ist sie cool?
Das darf ich Ihnen nicht sagen, aber ich denke, dass der Banksy bei ihr in sehr guten Händen ist.
Eine sehr diplomatische Antwort. Können wir da jetzt mal hingehen zum Banksy und uns das mal anschauen?
Das machen wir. Sehr gerne.
Ja, und dann sind wir also aus dem Museumsdirektorbüro durch das Museum spaziert. Es ist so angelegt, dass man keine Treppen steigen muss, sondern man geht über so eine größere, langgezogene Rampenanlage nach oben und begegnet dort immer wieder Menschen natürlich, die alle gerade auf dem Weg waren, Banksy zu sehen.
Schön, ist wie so eine Art Völkerwanderung, die jetzt hier stattgefunden hat, außerhalb des Museums, im Museum, die Rampe entlang. Das ist ein ständiger Fluss von Menschen.
Da sieht man jetzt aber schon, da hängt er doch wahrscheinlich rechts, oder? Wo die da so stehen im Halbkreis, die Menschen? Ach nee, die gucken um was anderes.
Ja, die warten.
Ach, die warten.
Die warten, damit sie zu Banksy reingehen können. Der Raum ist nicht allzu groß und nach einem gewissen Maximum, wenn dort 30 Personen drin sind, stoppen wir auch erstmal den Besucherfluss, damit jeder auch die Gelegenheit hat, wirklich sich Banksy genau anzuschauen, die Hintergrundinformationen zu Banksy zu verarbeiten, den Film zu sehen. Und wenn man hier wartet und 10 Minuten für Banksy, das machen die Leute gerne. Und wir haben hier außen einen Film, der seine Aktionen auch beschreibt und darstellt.
Ja, glauben Sie eigentlich, dass die Aktion geglückt ist mit diesem halb geschredderten Bild? Oder glauben Sie, das ist ein, ist ja alles nur Glauben. Glauben, man macht hier trotzdem Spaß, drüber zu sprechen. Hätte das kaputt gehen sollen?
Man kann trefflich spekulieren. Was ich mittlerweile über Banksy gelesen habe und erfahren habe, ich halte ihn für so clever. Wenn er das Bild wirklich komplett zerschreddern hätte wollen, dann wäre es komplett zerschreddert. Wir werden das Werk gleich sehen. Es ist schon bemerkenswert, dass genau unterhalb des Ballons der Schreddermechanismus aufgehört hat. Sie sehen den herzförmigen Ballon immer noch komplett. Ich denke, das ist auch ein Zeichen.
Wir gehen, wir sind ja schließlich Herr Museumsdirektor und die Frau vom Radio, einfach an den Wartenden vorbei und gucken uns. Das ist aber wirklich, ich möchte mal sagen, sehr beeindruckend. Es funktioniert wirklich Popstar-artig. Also der Banksy, um das zu erklären, ist hinter einer Scheibe versteckt. Damit, was ich mich immer gefragt habe, ob jemand da hingehen könnte und in diesen Zipfeln ziehen könnte. Das ist natürlich alles so unberührbar gemacht mit Abstandshalter, dass man das nicht tun kann. Aber es ist echt auch viel größer, ehrlich gesagt, als ich dachte.
Viele sind überrascht ob der Größe. Viele sind überrascht, wenn sie auch den goldenen Rahmen das erste Mal sehen. Wir geben den Menschen schon die Gelegenheit, relativ nah ranzutreten. Aber wir haben uns auch die Frage natürlich gestellt, wir müssen alles dafür tun, dass dieses Werk diese 4 Wochen hier in der gleichen Art und Weise übersteht, wie wir es auch bekommen haben. Wir möchten also nicht, dass hier irgendjemand der Meinung ist, er möchte am Werk noch irgendetwas verändern oder unten vielleicht sich einen Streifen mal entfernen. Insofern war es auch Bedingung, was wir auch der Leihgeberin gesagt haben, eine spezielle Glasscheibe vor das Werk zu hängen, um das Werk optimal zu schützen. Aber was wir hier auch feststellen, es ist ein natürlicher Selfie-Tourismus. Es gibt kaum jemanden, der ohne einem Bild von sich mit dem Banksy hier das Haus verlässt. Man sieht aber auch, wenn man näher rangeht, die Besonderheit des Rahmens. Der Rahmen ist deutlich dicker, als der Rahmen normalerweise sein müsste. Hintergrund ist völlig klar, dieser Rahmen musste den Platz aufweisen, um die Schreddervorrichtung unterzubringen. Wir haben den Rahmen natürlich geöffnet hier im Haus in Rücksprache mit der Eigentümerin, weil wir wirklich ausschließen wollten, dass hier in 2 Wochen das Gleiche passiert wie in London, dass irgendjemand kommt, auf einen Knopf drückt und der Mechanismus geht weiter. Wir haben dann wirklich festgestellt, dass die Elektrik ausgebaut wurde, die Batterie wurde entfernt, die Drähte wurden durchgeschnitten, sodass das hier nicht mehr passieren kann.
Aber dass Sie sagen, Sie wollten verhindern, dass das hier weitergeht mit dem Geschreddere, damit meinen Sie, dass sich da jemand quasi einen Spaß draus macht oder dass Banksy kommt und sagt, Moment mal, ich hatte mir das übrigens nicht so vorgestellt, dass es hier im Museum hängt am Ende, ich wollte es ja zerstören.
Wir wollten noch ausschließen, dass irgendjemand aus der Banksy-Community herkommt, Menschen aus seinem Umfeld, die der Meinung sind, dass sie eine Tat, die sie in London nur zur Hälfte abgeschlossen haben, noch weiterführen. Das wollten wir schon, weil das kann nicht jedermann machen. Man muss genau die Funkfrequenz kennen und andere Dinge, nur das wollten wir ausschließen. Wir wissen ja auch nicht, ob Banksy darauf reagiert. Wir wissen aber schon, als wir das hier angekündigt haben, gab es eine Anfrage durch seine inoffizielle Kommunikationsagentur. Der haben wir dann geschrieben, was wir hier vorhaben, haben das Konzept erläutert, bekamen noch eine Nachfrage und dann nie wieder eine Erwiderung. Also wir haben dort schon auf jeden Fall dargestellt, was wir hier in Baden-Baden damit machen.
Es ist schon, also ich finde, wie gesagt, das sieht viel eindrücklicher aus, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist schöner oder beeindruckender in der ganzen Komposition von Rahmen und Bild. Gleichzeitig ist es aber trotzdem auch dadurch, dass es hinter der Scheibe ist, sieht es wirklich ja so ein bisschen aus wie so eine eingefrorene Kunstperformance. Also das bewegt sich ja eigentlich und könnte sich, wie Sie richtig ja gesagt haben, theoretisch möglicherweise noch weiter bewegen. Also den Entschluss zu treffen, auch als die Käuferin oder als der Museumsdirektor zu sagen, das ist der Zustand, in dem das Ding jetzt bleibt, ist auch ein Statement.
Ja, es ist ein Statement, weil, das haben Sie völlig richtig gesagt, wir zeigen hier das Ergebnis einer Performance, das Ende einer Performance, aber auch ein Werk, was ja offiziell von Banksy als neues Werk anerkannt ist. Auch das gehört zum Denken von Banksy, dass er damit intelligent und humoristisch umgeht und sagt, nein, nein, aus dem Girl with Balloon wurde nun Liebe ist im Eimer, Love is in the Bin.
Sagt Henning Schaper, Museumsdirektor aus Baden-Baden, und Sandro Schröder, der neue Star der kommenden Kunstkritikerszene, hat echt kritisch geguckt, genau bei den Momenten, die ich auch erstaunlich fand, nämlich, dass so viel Sorge natürlich bei so einem sauteuren Kunstwerk jetzt darum getragen werden muss, dass es nicht, bitte nicht, da jemand kommt und den Schredder wieder anschmeißt.
Ich finde das auch lustig, dass das Museum dann so die Deutungshoheit für sich reklamiert und sagt, der Schredder darf jetzt nicht weiterlaufen und er soll nicht weiterlaufen. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen auch strange, dass dann irgendwie die sich fast schon erheben und sagen, das ist die endgültige Form. Hier ist die Performance zu Ende. Hier ist das Kunstwerk jetzt abgeschlossen. Und jetzt packen wir das hinter Glas und jetzt darf nichts mehr passieren. Mhm. Und das finde ich fast schon ein bisschen schade, weil eigentlich, ich habe jetzt zwischendurch überlegt, total toll wäre es natürlich, wenn Banksy die Käuferin wäre und das Ding jetzt, bevor es weiterreißt, dann komplett schreddert. Mhm. Also ich fände das total toll, wenn jetzt noch mehr passieren würde und das eben nicht wie so 1000 andere Bilder irgendwo an der Museumswand hängt und dann gehen alle hin, staunen einmal und gehen dann wieder weiter.
Ja, das stimmt. Also man muss das vielleicht noch ein bisschen richtigstellen. Also die Batterien und die rausgenommen und die Drähte durchgeschnitten, das hat Banksy selber noch, bevor das Bild überhaupt irgendwie auf Reisen gegangen ist. So wie ich das verstanden habe, hat das Museum dann aber nochmal gecheckt, dass da wirklich nicht was in Gang gesetzt werden konnte. Aber das Banksy-Team mindestens hat schon auch diese Möglichkeit, okay, weiterzuschreddern, vorher beendet, bevor das Bild überhaupt auf Reisen gegangen ist. Und was man natürlich auch bedenken muss, ist dieser Kritik an dem Kunstbetrieb mit hier, ich verkaufe ein Bild für $1 Million und das sich dann selber zerstört, ist ja auch so halb, weil wer verdient Geld an diesem Bild, möglicherweise natürlich auch Banksy und sein System sozusagen selber. Ne? Das fiel mir dann nochmal auf. Es ist wichtig zu sagen noch, dass das Museum nicht Geld verdient mit dieser Ausstellung. Also natürlich machen die garantiert Werbung für sich, also nicht nur garantiert, sondern tun sie, aber es wird kein Eintritt genommen und das ist wohl auch eine Bedingung von dem Banksy-Umfeld, dass das nicht passieren darf.
Das habe ich tatsächlich auch schon öfter gesehen. Also öfter sieht man mal irgendwie bei Twitter oder wo auch immer, sind so Screenshots von Leuten, die mit Banksy auf Instagram schreiben und ihm irgendwie sagen, hier, ich habe so eine Ausstellung von dir in Moskau gesehen und die kostet $20 Eintritt. Und dann schreibt Banksy tatsächlich zurück, das kann nichts mit mir zu tun haben. Ich nehme keinen Eintritt, niemals. Und Banksy schreibt dann irgendwelchen Leuten, du musst was tun, du musst was unternehmen. Und auch das ist irgendwie so total weird einfach, dass da jemand dann auch noch seinen Fans sagt, ihr müsst dafür sorgen, dass keiner Geld verdient mit meinem Zeug.
Ich konnte mir natürlich auch in Baden-Baden nicht verkneifen, zu fragen, ob wir denn eigentlich vielleicht eventuell Banksy im Raum gerade übersehen haben könnten.
Ansonsten weiß man ja nie, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt, ob er sich dann so kleidet, wie wir es von ihm erwarten, mit Jeans und Hoodie, oder ob er vielleicht auch im Anzug irgendwo kommt, um nicht erkannt zu werden. Ich weiß es nicht.
Es könnte doch der Herr rechts von dem Banksy-Bild sein, der auf es aufpasst.
Ja, aber den haben wir vorher gescreent, der muss ja auf Banksy aufpassen.
Dieser Mann rechts von dem Bild von Banksy, der heißt Volker Heck, ist Museumsaufsicht und steht also die ganze Zeit, so wie es eben üblich ist, neben diesem Werk und guckt sich dann vor allem die Leute an. Also er steht sozusagen so also neben dem Werk, guckt auf die Menge, die immer wieder sich neu formiert, um auf dieses Bild zu gucken. Und natürlich hat mich interessiert, was er denn eigentlich denkt über diese ganze Banksy-Aktion.
Gut, für uns oder für mich ist das jetzt auch mal wieder was Neues. Und also ich interessiere mich dann mehr für die Meinungen, die hier vor dem Banksy-Bild geäußert werden von unseren Besuchern. Ansonsten ist es für uns ein Highlight und eine Abwechslung, nicht? diese 4 Wochen Banksy hier.
Wie sind die Leute? Sind die begeistert oder enttäuscht? Also gibt es ja immer beide Reaktionen?
Ja, es gibt beide Reaktionen, aber bisher war alles nur positiv. Ne? Es ist kostenlos, man kann sich das so lange wie man möchte anschauen, wenn nicht gerade der Raum dermaßen gefüllt ist. So. Aber die Meinungen und die Äußerungen, die Gesichter sprechen positiv.
Wie finden Sie es denn? Sie stehen jetzt die ganze Zeit daneben.
Ja gut, also ich bin mehr so der Klassiker für die klassische Kunst, so, aber ich finde es halt auch, ich finde es schon mal witzig, so, ne, das Ganze hier mit dem Banksy.
Ulrich Blanchet ist ein wissenschaftlicher Assistent für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Uni Heidelberg mit Schwerpunkt Urban Art. Den erwähne ich an dieser Stelle, weil der auch in dieser ganzen Banksy-Aufbereitungsgruppe da in Baden-Baden mit beteiligt war und so nah dran ist, zumindest an der ganzen Banksy-Geschichte, dass ich nochmals fragen musste, wer ist Banksy? Und er hat tatsächlich noch mehr Informationen. Informationen, Sandro Schröder, mit denen du wahrscheinlich in diesem Podcast nicht gerechnet hättest. Aber ich habe sie für dich. Und das ist so gut angeteased, nicht nur, weil jetzt ein super Interview kommt, sondern auch, weil der Ton nicht ganz so schön geworden ist. Aber ihr seid jetzt alle so gespannt, Sandro auch. Also was weiß er denn über die Identität von Banksy?
Banksy ist ein Mann um die 45. Er ist weiß, er ist tätowiert, es fehlt ihm ein Zahn. Er raucht, er trinkt gern Cider. Er ist ein eher... Also im Englischen würde man grumpy sagen, also er ist eher ein bisschen mürrisch, ein bisschen paranoid, sehr witzig, aber eher still. Also ich habe mal mit jemandem gesprochen, der gemeint hat, er ist eine Mischung aus einer Katze und Humphrey Bogart. Also eine Katze, die nur kommt, wenn man sie in Ruhe lässt. Und Humphrey Bogart als jemand, der sehr stark, mit sehr großem, leisen Selbstvertrauen in sich ruht.
Woher wissen Sie denn all das, Herr Blanchet?
Das sage ich nicht.
Sind Sie etwa Teil des Kommunikationsteams von Banksy?
Ich habe mit Banksy persönlich nichts zu tun. Ich arbeite nicht in seinem Auftrag. Ich bin Wissenschaftler. Ich arbeite sozusagen weder im Auftrag des Museums noch im Auftrag der Sammlerin, sondern ich habe meine eigene Agenda. Ich interessiere mich auch gar nicht so sehr für den Menschen, sondern ich interessiere mich für seine Werke. Ich sage immer, ich mache Kunstgeschichte, nicht Künstlergeschichte.
Dann lassen wir uns doch über sein Werk sprechen. Was ist fasziniert? Oder wenn Sie jemandem Banksys Werk vorstellen sollten, der wider Erwarten noch gar nicht viel davon gesehen hat, wie würden Sie die Art von Street Art beschreiben, die Banksy macht und warum sie sich abhebt von natürlich vielen, vielen anderen Street Art Künstlerinnen und Künstlern auf der Welt?
Banksy nutzt sehr viele Medien, aber er ist in erster Linie für illegale Straßenschablonen bekannt. Diese Straßenschablonen erinnern an Punk-Schablonen, an Propagandaschablonen oder an politische Schablonen von Paris 68. Und man kann sie eigentlich meistens von anderen Schablonen dadurch unterscheiden, dass sie immer einen Twist haben. Also dass es eigentlich immer ein Sekundenbild-Drama ist, eine Geschichte, in der irgendwas erzählt, aber wo ein fruchtbarer Moment, wo ein Kippmoment ist. Meistens ist es eine Figur mit einem Attribut, und diese Figur, also zum Beispiel ein kleines Mädchen, das wird dann oft gebrochen durch irgendwelche Attribute, dass es zum Beispiel eine Bombe in der Hand hält. Also das wäre so ein typischer kleiner Banksy-Twist.
Wir reden natürlich, weil Sie das kleine Mädchen wieder erwähnt haben, haben viele jetzt natürlich dieses aktuelle Bild ungefähr vor Augen. Welche Werke von Banksy würden Sie nennen, die auch nochmal bedeutsam waren, weil Sie eben auch das mitgebracht haben, was Banksy ja auch immer im Gepäck hat, einen ziemlich klaren und knallharten Kommentar zu aktuellen politischen Situationen beispielsweise?
Das ist sozusagen ein Teil seines Werks, aber er versucht eigentlich immer diese Werke nicht nur als Karikaturen, also sozusagen in einem zeitlichen, örtlichen Kontext verständlich und dann zwei Jahre später völlig unverständlich. Das versucht er eigentlich nicht zu machen. Also er hat schon eher so diesen einen Kunstbegriff, der auf eine längere Wirkung zielt. Andere bekannte Werke sind vielleicht der sogenannte Flower Bomber. Also das ist ein Autonomer, der vermummt ist und statt einem Pflasterstein einen Blumenstrauß wirft. Also das ist auch eine, kann man sagen, Ikone geworden, was auf unglaublich vielen T-Shirts, Protest gegen was auch immer, aber im Normalfall ist es linker Protest, es ist ein Protest von Einzelpersonen gegen eine wie auch immer geartete Staatsgewalt. Also das ist vielleicht das zweite ganz bekannte Werk. Und in den letzten Jahren hat Banksy weniger so Einzelwerke geschaffen, sondern er hat eher große Events, große Aktionen gemacht. Also er hat einen Film produziert, der für einen Oscar nominiert wurde. Er hat ein Hotel eröffnet, das zugleich ein Kunstprojekt ist. Also mittlerweile macht er eigentlich eher große Events und weniger Einzelwerke.
Verändert Banksy was im Kunstbetrieb, jetzt zum Beispiel auch durch diese aktuelle Aktion, die ja auch ein Kommentar zumindest ist, auf den, so habe ich das zumindest verstanden, Irrsinn oder hysterischen Wahnsinn in der Kunstszene, welche Riesenbeträge bezahlt werden, damit jemand ein Kunstwerk mit nach Hause nehmen kann. Also hat der irgendwie einen Einfluss oder wird der belächelt eigentlich in dem Kunstbetrieb? Weil er kommt ja nun mal trotzdem aus der ganzen Street Art, die ja jetzt normalerweise sich nicht neben irgendwelche Klassiker der Kunstgeschichte hängen lässt.
Also er kommt aus einem anderen Stall, das ist richtig. Er insofern, dass er das Museum nicht nötig hat, dass er die Institutionen nicht nötig hat, dass er die Kunstkritik nicht nötig hat und dass er auch die reichen Sammler eigentlich nicht nötig hat. Also er war schon bekannt und zwar weltweit bekannt, bevor diese Preise bezahlt wurden. Es ist eher umgekehrt, diese meist ältere Käuferschicht, das sind schon Leute, die dann ab einer Million erst richtig zuhören. Also vorher und drunter ist es dann außerhalb ihres Radars. Und da dieser, eigentlich relativ überraschend vielleicht, auch dieser Preis gezahlt wurde, vielleicht nicht so überraschend. Aber ändert er was damit? Das ist die Frage. Also es ändert ihn natürlich, es macht ihn bekannter, es bringt ihn ein anderes Level. Also es kann sein, dass noch höhere Preise dafür gezahlt werden. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine Privatsammlerin dazu gebracht, 1 Million auszugeben für ein Werk, was er kaputt gemacht hat, weil er davon ausgeht, dass Werke nicht in Privatsammlungen gehören, sondern für die Öffentlichkeit sind und sobald sie verkauft werden und vielleicht dann für immer weggeschlossen werden in einer Privatsammlung, macht er es lieber kaputt.
Das ist eigentlich ein schöner Satz, oder? Er hat jemanden dazu gebracht, ein Kunstwerk zu kaufen, das er dann gleich noch selber kaputt gemacht hat. Ulrich Blanchet hat aber noch einen anderen super wichtigen Satz gesagt, der wieder zu dem passte, Sandro, was du vorhin erzählt hast oder warum dich das interessiert, nämlich der braucht eben eigentlich kein Museum. Das ist natürlich klar bei Street Art, aber das bedeutet, der sucht sich andere Museen oder andere Orte, wo er sich ausstellen kann, außer an der nächsten Straßenecke.
Und das sorgt ja auch dann dafür, dass eben so Leute wie ich Banksy kennen und auch mir ist das ein Begriff, obwohl ich halt jetzt nicht jede Woche irgendwie in ein Museum gehe, sondern ich sehe ihn halt auf anderen Wegen und ich wollte dir das unbedingt zeigen, deswegen ich ziehe jetzt mal um mit meinem Mikrofon oder versuche das zumindest. Also, das ist diese Seite, auf der ich versuche abends einzuschlafen. Nein-Gag, das ist eine Meme-Seite, also Memes für alle nicht so großen Netznerds sind natürlich so Sachen, die sich im Internet verteilen. Das können Handlungen, Bilder, irgendwelche Sprüche sein und auf Nein-Gag wird ganz viel von Banksy gezeigt und das kriegt dann auch nochmal so eine Eigendynamik. Also hier hat zum Beispiel jemand Banksy geremixed, indem er halt seinen Weihnachtsbaum hinter einen Rahmen gehangen hat und unten an dem Rahmen hängen dann halt so grüne Girlanden raus und es sieht halt aus, als hätte man den Weihnachtsbaum geschreddert. Oder was ich auch mochte sehr, war das Kartoffelbild, nämlich das hier. Da sind Kartoffeln eingerahmt und unten kommen dann Pommes aus dem Rahmen. Und ich finde, das ist halt so eine Form, die mir wiederum mehr Spaß macht und die auch für mich Banksy interessanter macht als so die 0815 Gemälde und die Klassiker, weil mit denen passiert nichts mehr. Mhm. Und ich mag bei Banksy total, dass da noch sich was entwickelt und dass da eben so eine Metaebene dazukommt, die dann so eine Eigendynamik hat.
Wobei, da würden dir natürlich wahrscheinlich echte Kunstexpertinnen und Experten widersprechen, weil natürlich kann man auch Memes bauen aus ganz klassischen Werken. Und
ja,
was passiert in diesem Museum in Baden-Baden ist, dass da jetzt Banksy ist und gegenüber sind klassische Werke. Da ist gerade eine Ausstellung mit Ernst Ludwig Kirchner und so weiter. Also da treffen diese Dinge aufeinander und das ist sicherlich ja auch dann eine kleine heimliche Idee der Museumsdirektion, dass man keinen Eintritt für Banksy verlangt, aber natürlich vielleicht so ein bisschen aufmerksam macht auf das andere, was hier ist. Sieht anders aus, aber hat auch was zu erzählen oder so. Aber jetzt klinge ich so ein bisschen wie so eine
Kulturerklärtante.
Kulturerklärtante, das stimmt. Aber weißt du, wir können nochmal den Kunsterklärtypen, den Ulrich Blanchet, dazu bitten, weil wir zwar jetzt nochmal ein bisschen abgeschweift sind in Richtung der Memes. Wie sagst du denn eigentlich, du Nerd?
Memes. Ich finde Memes, wenn man das auf Deutsch sagt, das ist ganz, ganz schlimm.
Ja, da müsste man eigentlich Meme sagen.
Ja.
Also wenn man es falsch deutsch weitermacht.
Manche sagen auch wirklich Meme und ich finde das ganz schlimm, weil Meme sind irgendwie nicht deutsch, sondern es sind halt Memes, weil sie international sind.
Das ist ein bisschen arrogant, aber gut, so ist das eben manchmal mit den
jetzt
jungen Leuten.
Jetzt bin ich der Kunsterklär-Onkel.
Der Interneterklär-Onkel, nach der Kunsterklär-Tante. Wie gesagt, ich möchte ja, dass der Kunsterklär-Mensch Ulrich Blanchet nochmal zu Wort kommt, weil ich habe nicht losgelassen mit dieser Fragerei, wie kann man denn diese Identität über so lange Zeit eigentlich so geheim halten?
Ja, also wie alle Leute, die anonym sind, hat er was zu verbergen, genauso wie die anonyme Sammlerin ja offenbar irgendwas zu verbergen hat. Banksy hat, zum einen ist es sein Alleinstellungsmerkmal, zum anderen hat er natürlich vielleicht heute nicht mehr so ganz berechtigt Angst, dass er wegen diverser Vandalismusvergehen hohe Summen zahlen müsste. Aber ich denke, das ist jetzt heute nicht mehr unbedingt der Hauptgrund, sondern es ist sozusagen eher sein Alleinstellungsmerkmal und dass er auch einfach das als Statement macht. Er will nicht als Person beurteilt werden, sondern er will für seine Kunst beurteilt werden. Und das heizt natürlich die Frage nach der Person noch viel mehr an. Aber wir können dann sozusagen nicht alles aus dem schlechten Verhältnis zu seiner Mutter oder dass ihn seine Ehefrau so schlecht behandelt hat oder sowas, wie das ja auch zu Unrecht bei vielen Künstlern passiert. Wie kann das sein, dass das so lang hält? Keiner will derjenige sein, der diese Schnitzeljagd beendet. Und er ist natürlich jemand, der schon seit 2000, also seit bald 20 Jahren, relativ paranoid sowas umgeht. Also schon 2000 ist er nicht zu seinen eigenen Ausstellungseröffnungen oft gegangen, zumindest nicht in den Städten, wo er bekannt ist, wo er gespielt hat, also in Bristol oder in London. In anderen Ländern teilweise schon, teilweise nicht. Also keiner will ihn verraten, keiner will derjenige sein. Und mittlerweile hat er das auch so gelöst, dass er halt einfach immer, wenn er irgendwo was anbringt, da gibt es das ist eine riesen militärisch geplante Aktion. Also da beobachten Leute dann teilweise eine Woche lang diese spezielle Location und schauen, wer kommt da, was ist da typisch. Dann gibt es oft viel, dass er dann zum Beispiel einen Bauzaun aufstellt, dass er sich verkleidet, dass es noch 5 Leute gibt, die aufpassen, falls irgendjemand kommt, dass ein Fluchtwagen bereitsteht. Also man muss sich das ähnlich vorstellen bei jedem Banksy-Ding, wie wenn jemand eine Bank überfällt. Und der Vorname ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit aus frühen Interviews überliefert, Robin Banks. Und das funktioniert wie Fahr in Urlaub, also ein Imperativ, wo der Name sozusagen selber auch nochmal eine Aussage hat. Robin Banks, Banken ausrauben.
Finden Sie das eigentlich auch ein bisschen lustig, dass er jetzt ausgerechnet in Baden-Baden gelandet ist? Ich meine, hier oder da wird sich natürlich ein wenig darüber ausgelassen, dass Baden-Baden natürlich nicht New York ist. Jetzt hängt er ausgerechnet in diesem kleinen, reichen Kurstädtchen. Finden Sie das mindestens lustig oder ironisch?
Ich finde es gar nicht so unpassend. Baden-Baden ist dafür bekannt, dass da sehr viele alte, reiche Menschen wohnen. Banksy hat eigentlich immer, auch in der Frühzeit, nicht nur so in den hippen Vierteln gesprüht, jetzt in London oder Bristol, schon auch, aber er hat eigentlich sich relativ bald darauf verlagert, dass er da sprüht, wo seine Streetart auch nötig ist, wo sie gebraucht wird. Und das sind die sogenannten schlechten Viertel. Und schlechte Viertel sind für mich monotone Viertel. Und Reichtum und reiche Viertel sind auch was Monotones. Also Wohnviertel, Reichenviertel, Kleinstädte, die brauchen viel mehr Street Art als Berlin-Kreuzberg, da gibt es schon genug.
Sandro Schröder, du hast dieses Thema in diesen Podcast geschleppt. Hast du es gelernt?
Ich habe ganz viel gelernt. Ich finde diese Idee, dass wenn Banksy irgendwo was sprüht, dass da drumherum so eine Armada von Helfern ist, die einen Motor laufen lässt in einem Fluchtfahrzeug, das finde ich total lustig. Ich habe auch so ein bisschen was darüber gelernt, wie Banksy da eigentlich ja doch zwei Welten zueinander bringt. Also so Kulturbanausen wie mich bringt sie vielleicht ins Museum im besten Fall. Und umgekehrt konfrontiert Banksy dann eben auch so diesen doch manchmal altertümlichen Kunstbetrieb mit so Memes und mit viralen Hits und mit kleinen Momenten, die man per Video teilen kann. Das habe ich gelernt und das finde ich irgendwie ganz schön.
Ich habe auf jeden Fall nochmal viel darüber gelernt, was es wirklich mit einem macht. Ich meine, es ist dieses Mona Lisa-Gefühl wahrscheinlich, warum Leute da unbedingt hinwollen, dann stehen sie davor. Aber dass es mir auch so gegangen ist, dass ich echt so ein bisschen, also positiv erschüttert war, als plötzlich da dieses Bild auftauchte. Und das kommt natürlich daher, dass ich das schon 100.000 Mal angeguckt habe in der Zwischenzeit. Aber es macht natürlich was mit Leuten. Keine Ahnung, ist nicht mal gewertet, ob gut oder schlecht, wenn man plötzlich vor so einem Kunstwerk steht.
Hast du eigentlich ein Selfie gemacht?
Nee.
Bist du auch so ein Selfie-Tourist?
Nee, ich mache nie Selfies. Ah. Ich habe aber ein Foto gemacht, also ohne mich drauf. Also ein normales Foto, wie heißt das? Normalfoto.
Foto.
Genau. Genau. Wer vielleicht auch übrigens Fotos macht, das ist echt eine super Überleitung von dem Ort, wo er sich gerade befindet, ist, wir sind ja übrigens für alle Leute, die selten bis zum Schluss diese Podcasts hören oder eh nicht richtig eingestiegen sind bisher, wir wollen gerade unbedingt Entschuldigungen einsammeln von den Podcast-Menschen aus dem Team, die sich nicht und zwar schon länger nicht in der Gruppe befinden. Einer war zwar letzte Woche da, aber hat ganz brav eine Entschuldigungspostkarte geschickt. Julius.
Hallo Christine, ich hoffe, du podcastest wieder schön diese Woche. Ich musste mal raus, ich habe vor ein paar Jahren nämlich ein kleines Stückchen meines Herzens in einer anderen Stadt gelassen und dann ist das so, dass man ab und zu mal dahin fahren muss, um diese beiden Teile wieder zusammenzubringen, weil sonst funktioniert das mit der Durchblutung nicht richtig und dann stirbt man so langsam ab. Deshalb bin ich weg, schick dir hier aber vielleicht einfach eine kurze Audiopostkarte. So.
So, sagt Julius von dem Ort aus, an dem er sich gerade befindet. Ich weiß, wo Julius ist und habe mir spontan ein Gewinnspiel ausgedacht. lakonischelegant@deutschlandradio.de heißt unsere Adresse und wer von euch anhand dieser Geräusche herausfinden kann, in welcher, ich sag mal, Stadt sich Julius Stucke derzeit befindet und uns das per Mail übermittelt, der hat die Chance auf folgenden Gewinn, eine ganz, ganz persönliche Widmung im nächsten Podcast von Lakonisch Elegant.
Und ein Banksy unterschrieben von allen Kulturpodcastern.
Ein Original Banksy, natürlich. Diese Angaben sind, wie muss man sagen, ohne Gewähr, nicht, dass uns jemand hinterher verklagt. Wo ist eigentlich Julius Nichelmann? Weißt du das?
Julius? Johannes? Haben wir schon seinen Namen vergessen, weil Julius. Er so lange nicht mehr da war, dass wir nicht mehr wissen, wie dieser Nichelmann mit Vornamen heißt.
Er kommt überhaupt nie wieder zurück, wenn er das hört. Er kann sich ruhig auch ein bisschen schlecht fühlen. Er war sehr lange nicht mehr da, aber auch er, Johannes Nichelmann, sein Name, hat auch eine Entschuldigung geschickt.
Hallo Christine, hier ist Johannes. Ich wollte ehrlich sein, dass ich erstmal nicht kann, weil ich meinen eigenen Podcast aufnehme. Ich bin ja auch gerade hier im Podcast-Studio, wie du hörst, klingt ziemlich gut. Und ich suche noch einen Namen für den Podcast, wenn dir was einfällt, wäre das supi. Ansonsten bin ich, wenn wir jetzt so die ersten 70 Folgen aufgenommen haben, wieder für dich da. Ja? Freu mich, tschüss.
Ey, der Sound ist fantastisch, als hätte Johannes nicht immer gewusst, dass Sandro Schröder heute im Studio ist, der auf jeden Fall echt
meine Ohren bluten.
Genau, der ständig blutende Ohren hat wegen bescheuerten Sound-Aussetzern. Schön, Johannes Nichemann, es klingt gut. Name überlegen wir uns noch. Vielleicht sowas wie abgehoben elitär oder irgendwie so vielleicht. Oder einfach gute Laune, guter Sound. Das könnte auch funktionieren, oder?
Absolut.
Vielleicht kommen ja diese Menschen auch irgendwann wieder zurück in diesen Podcast. Aber falls nicht, schöne Grüße. Ich habe auch andere neue Freunde, wie zum Beispiel Sandro Schröder.
Oh.
Vielen Dank, dass du heute hier warst. Bewertet uns bitte gerne in diesem Internet, abonniert uns auf Spotify oder iTunes und schreibt uns, wenn ihr möchtet, an lakonischelegant@deutschlandradio.de. Es war immer noch zu laut.
Nö.
Fandst du nicht?
Nee.
Okay, gut.
Da wachen alle auf.